Verehrte Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die freundlichen einführenden Worte. Ganz herzlichen Dank auch an Frau Professor Menen-Worn, an Frau Heiler, an das ganze Team der IGSN für die Einladung, heute hier sprechen zu dürfen auf dem Brain Day. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass wir hier ein unglaublich volles Auditorium haben. Und ich darf heute sprechen über eine Erkrankung, die extrem wichtig ist, weil sie nämlich gerade im jungen Erwachsenenalter zu bleibenden neurologischen Einschränkungen führen kann. Und das ist die Multiple Sklerose, eine Erkrankung, die auch die Erkrankung der 1000 Gesichter genannt wird. Warum das? Nun, der Grund ist der, dass die MS sich sehr unterschiedlich zeigen kann, wir sagen manifestieren kann. Das heißt, je nachdem, wo die Multiple Sklerose einschlägt, um es mal so zu formulieren, kann es sehr unterschiedliche Ausfälle geben, neurologischer Art. Das heißt, es kann zu Lähmungen kommen, es kann zu Sehstörungen kommen, es kann zu Störungen des Empfindungsvermögens kommen, zu Störungen der Blasenfunktion und Ähnlichem und eben auch zu Gangstörung. Und man muss sagen, dass bis heute nicht gänzlich klar ist, weshalb die Multiple Sklerose entsteht. Das ist eine Autoimmunerkrankung, bei der verschiedene Faktoren zusammenkommen, die dann letzten Endes begünstigen, dass die Erkrankung entsteht. Zum Beispiel Rauchen, zum Beispiel ein niedriger Vitamin-D-Spiegel und andere Risikofaktoren. Aber in der Summe ist letzten Endes immer noch unklar, warum sie entsteht. Was passiert nun bei der Multiplen Sklerose? Eigentlich, ich habe hier eben gerade ein Kabel gesehen. Meine Frau hat mir gesagt, ich soll das nicht machen. Ich mache das aber trotzdem, weil ich glaube, man sieht es auch ganz hinten. Jeder von Ihnen kennt das. Hat ein Kabel zu Hause, zum Beispiel ein Computerkabel, zum Beispiel ein Kabel vom Fernseher, ist da mal mit dem Bürostuhl drüber gefahren oder Ähnliches. Und dann kommt es irgendwann zu einer Signalstörung. Jeder von Ihnen kennt das Problem. Und im Grunde genommen können wir die MS sehr leicht herunterbrechen auf zwei Dinge. Denn was zeichnet dieses Kabel aus? Zwei Dinge. Wir haben innen drin ein Draht oder mehrere Drähte und drumherum haben wir eine Ummantelung. Und bei der Multiplen Sklerose passiert im Grunde genommen das, dass es zu einer Störung der Ummantelung von Nervenzellen kommt, nämlich von Nervenzellausläufern, von sogenannten Axonen. Und das können Sie hier sehen, das, was passiert ist, es kommt zu einer Aktivierung von Immunzellen, die sich gegen das eigene Nervensystem richten. Also gegen die Ummantelung von Nervenzellen, die sogenannten Myelinscheiden, Sie sehen das hier. Und dann attackieren verschiedene Immunzellen im Orchester, nämlich Fresszellen, sogenannte weiße Blutkörperchen, Lymphozyten, Leukozyten, attackieren letzten Endes die Myelinscheide. Und dann kommt es dazu, dass irgendwann die Nervenzellausläufer, die sogenannten Axone, freiliegen und dann irgendwann, weil sie eben nicht mehr geschützt sind, auch brechen können, um es so zu formulieren. Das heißt, sie können zugrunde gehen. Und das kann dann dazu führen, dass es auch zu einer Störung oder zu einem Verlust von Nervenzellen dahinter kommt. Und was man sich auch vorstellen kann, ist, dass die Signalweiterleitung deutlich verschlechtert ist, wenn also die Ummantelung weg ist. Das heißt also, es kommt zu einer Verlangsamung des Signals. Die Ummantelung ist sehr wichtig für die Geschwindigkeit des Signals. Und zum anderen kommt es eben auch zu Signalstörungen. Und das kann dann letzten Endes zu neurologischen Ausfällen führen. Und welche sind das dann nun? Eine der Dinge, die die Patientinnen und Patienten häufig als erstes erleben, sind Sehstörungen durch eine Entzündung des Sehnerven. Hier sehen Sie ganz typisch, wie man sich das vorstellen kann, was also eine Sehnerventzündung dann bei den Patientinnen und Patienten macht. Hier sehen Sie den Blick durch das nicht betroffene Auge und hier sehen Sie den Blick durch das betroffene Auge. Die Patienten schildern häufig ein sogenanntes milchglasartiges Sehen. Und was häufig auch ganz früh auftritt, ist, dass es zu einer Störung des Farbsehens kommt, Störung des Rotsehens, des Grünsehens. Häufig schildern die Patienten, dass zum Beispiel die Farben weniger intensiv sind, ein bisschen gräulich, ein bisschen bräunlich. Und das ist also etwas, was da durchaus dann als Erstsymptom bei einem Drittel der Patienten auftritt. Wir können das auch im Kernspintomogramm sichtbar machen. Frau Schlafke hat eben ganz viel darüber gesprochen. Hier sehen Sie ein Kernspintomogramm so durch das Gehirn quasi durchfotografiert. Und Sie werden hier erkennen, da sind die Augen. Und man schaut immer beim MRT von unten auf das MRT. Das heißt, rechts ist links und links ist rechts. Hier ist also die rechte Hirnhälfte, das rechte Auge und hier ist das linke. Und hier sehen Sie, dass der Sehnerv, der zieht hier vom Auge hin zum Gehirn, etwas anders ausschaut als auf der anderen Seite. Hier ist er nämlich sehr hell und auch, das kann man wahrscheinlich weiter hinten nicht so gut sehen, aber er ist auch ein bisschen breiter, etwas aufgetrieben. Das heißt, wir sehen dort eine Entzündung des Sehnerven, eine sogenannte Retrobulbärneuritis, die also das Zeichen von entsprechend dieser Sehnerventzündung ist und erst Symptomatik sein kann. Patienten können aber auch ganz andere Störungen haben. Ich habe es gerade gesagt, Lähmungen, Störungen der Koordination, Störungen des Ganges, hier herausgenommen aus einem schon älteren neurologischen Lehrbuch. Hier sehen Sie, dass zum Beispiel die Steuerung der Fußkoordination nicht mehr so gut funktioniert oder aber das Ansteuern bei dem sogenannten Finger-Nase-Versuch etwas unrhythmisch ist oder aber das Patienten etwas unsicher laufen. Und diese Patientin hat mir erlaubt, dass ich das Video von ihr einmal auch soweit zeige. Und was Sie hier sehen können, ist, dass die Patientin bei langjährigem MS-Verlauf etwas breiter läuft. Ja, das heißt, wir nennen es einen etwas breitbasigen Gang. Sie sehen, es war irgendwann Weihnachten. Und jetzt sehen Sie, dass ich da noch eine FFP2-Maske trage. Das war also irgendwann in der Vollphase der Covid-Pandemie. Und was Sie hier auch sehen können, ist, dass die Patientin jetzt auf dem Seiltänzergang, also auf einem Seil laufen, etwas unsicher ist. Sie macht einen Ausfallschritt und hier soll sie jetzt die Augen schließen, die Arme vorhalten. Wir nennen es Romberg-Stehversuch und da wackelt sie auch etwas hin und her. Das sind also alles Zeichen von Störungen, von Koordination von Gang und Ähnlichem, was also bei der MS auftreten kann. Die MS betrifft das gesamte zentrale Nervensystem und hier sind typische Beispiele gezeigt, die einmal zusammenfassen, wo das überall sein kann. Hier haben wir gerade ein Beispiel für gesehen, dass da ist das Auge und der Sehnerv, der entzündet sein kann. Es kann um die Hirnhöhlen herum, das sind die Ventrikel, die wir eben gerade auch schon gesehen haben in den Bildern von Frau Schlafke, da kann es zu Entzündungen kommen. Es kann aber auch zu Entzündungen oben in den sogenannten kortikalen Strukturen kommen, zum Beispiel im Motokortex, über den wir einiges gerade gelernt haben. Und es kann auch zu Störungen hier im Stammhirn kommen oder Hirnstamm und eben auch weiter unten im Rückenmark. Und da kann man sich vorstellen, wenn man hier an einer wichtigen Position eine Entzündung hat, einen markten Herd, dann kann das zu deutlichen neurologischen Ausfällen führen, zu Störungen des Ganges, zu Lähmungserscheinungen und Ähnlichem. Wie verläuft die Erkrankung nun? Typischerweise in Schüben beim jungen Erwachsenen. Das heißt also, die meisten Patienten haben die Erstsymptomatik oder Ersterkrankung im Alter um die 20, um die 30 und haben dann häufig erst einmal, hier ist das gezeigt schematisch, als Schub einen neurologischen Ausfall, der sich häufig aber auch zurückbildet. Das heißt, es kommt zu einer Verbesserung. Deshalb die sogenannte schubförmig remittierende Erkrankung. Und dann sehen Sie aber auch, dass es im Laufe der Zeit dazu kommen kann, dass von diesen Schüben auch Einschränkungen zurückbleiben. Das heißt, wir sprechen dann von Residuen und das spiegelt eigentlich genau das wider, was wir eben gerade über die Plastizität gelernt haben. Das heißt, dass irgendwann gewisse Plastizität reduziert wird und vor allem, dass die neuronale Reserve etwas schlechter wird. Das heißt, am Anfang haben wir noch viel Reserve, da kann noch einiges kaputt gehen, ohne dass man Ausfälle hat und irgendwann ist diese Reserve dann aufgebraucht. Und das, was dann nach etwa 15 bis 20 Jahren eintreten kann, ist ein sogenannter progredienter Verlauf, also ein Erkrankungsverlauf, bei dem wir keine Schübe mehr sehen, sondern eine schleichende, langsame Verschlechterung der Erkrankung. Zum Beispiel eine Verschlechterung des Ganges oder aber auch Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten des Denkvermögens. Und das ist eine der großen Probleme heutzutage der Behandlung der multiplen Sklerose. Und das werde ich Ihnen gleich zeigen in den nächsten 20 Minuten, dass wir sehr, sehr gut in der Lage sind, diese Schübe zu reduzieren. Aber im späteren Erkrankungsverlauf, wenn es darum geht, auch Nervenzellen zunehmend zu schützen, noch weniger erfolgreich sind. Und das sehen Sie anhand dieses Beispiels aus einem Manuskript genommen, wo hier mal der Krankheitsverlauf von einem Patienten oder einer Patientin, das weiß ich jetzt gar nicht, gezeigt worden ist, exemplarisch. Hier links sehen Sie eine bestimmte Skala, die neurologische Ausfälle und Behinderung zeigt. Und hier sehen Sie, dass der Patient hier einmal 2003 gesehen worden ist im Januar, dann im Januar 2004, dann 2005 und so weiter. Und Sie sehen, dass diese Behinderung, diese Verschlechterung eigentlich immer recht stabil gewesen sind. Und dann heißt es hier, okay, die MS ist ein bisschen schlechter geworden. Und dann heißt es hier, ja, es ist wieder ein bisschen schlechter geworden. Und jetzt kommt der Patient hier ein Jahr später wieder. Und da ist es zu einem massiven Einbruch gekommen, das heißt hier zu einem massiven Einbruch der Gehstrecke zum Beispiel. Das heißt also, es hat hier innerhalb kürzester Zeit deutlich an Fahrt aufgenommen. Und das spiegelt eigentlich genau das wider, dass wir also irgendwann Reserven verloren gehen und dass es dann zu einem Übergang kommt in einen schleichenden Erkrankungsverlauf, der schlechter kontrolliert werden kann. Wie kommt das nun? Es gibt verschiedene Dinge, die dazu beitragen, dass es also zu einer zunehmenden Störung der Nervenzellfunktion kommt. Ich habe eben gerade gesagt, dass es am Anfang vor allem zu einer Entzündung durch das Immunsystem kommt. Man kann sagen, durch die sogenannte adaptive Immunantwort, also die Immunantwort, die wir im Laufe des Lebens lernen. Wir haben die angeborene Immunantwort, um es vereinfacht zu sagen, und wir haben die adaptive Immunantwort, die zum Beispiel wichtig ist, wenn wir neue Bakterien kennenlernen, wenn wir neues Virus wie das Covid-Virus kennenlernen. Und dann kommt es dazu, dass das Immunsystem sich weiterentwickelt und neue Dinge lernt. Und das, was aber ein Problem darstellt bei der schleichenden Verlaufsform, ist, dass auch Zellen im Nervensystem selbst, die im Gehirn sitzen und eigentlich das Milieu etwas stabilisieren sollen, dass die entzündet sein können. Das sind die sogenannten Mikroglia, Zellen, die aktiv werden können und die dann verschiedene Dinge machen können. Unter anderem können sie Radikale freisetzen, Sauerstoffradikale, Stickstoffradikale, die direkt die Nervenzellausläufer stören können, aber auch die Kraftwerke der Zellen, die sogenannten Mitochondrien, stören können. Und das kann dann letzten Endes dazu führen, dass die Erkrankung an Fahrt aufnimmt. Ein wichtiges Therapieziel, was wir aber heutzutage mit den Medikamenten, die wir bis jetzt zur Verfügung hatten, noch nicht gut verändern können, muss man sagen. Wobei sich das jetzt auch zunehmend ändert. Und am Schluss kommt es dann eben zu der Neurodegeneration, also auf gut Deutsch dem Untergang von Nervenzellen, der dann dazu führt, dass wir diese Ausfälle sehen. Wir können das auch mittels verschiedener bildgebender Verfahren sichtbar machen. Das ist jetzt ein Beispiel aus dem Labor, wo Sie hier ein normales Hirngewebe sehen. Hier sehen Sie ein MS-Hirngewebe, da sehen Sie in schwarzen Nervenzellfasern oder Nervenfasern angefärbt und hier sehen Sie, dass die teils unterbrochen sind. Und hier kann man dann mit verschiedenen mikroskopischen Methoden und Färbemethoden unterschiedliche Strukturen des Nervensystems sichtbar machen können. Und hier sehen Sie in Rot das Myelin, also die Nervenzellummantelung. In Grün sehen Sie die Nervenzellausläufer, die Axone. Und das, was gelb ist, ist dann quasi beides zusammen. Ja, das heißt also an dieser Stelle zum Beispiel, da sehen wir, dass da eine intakte Nervenzellummantelung vorhanden ist. Hier hingegen ist die Ummantelung weggefuttert, kann man sagen, von den Fresszellen, von den Immunzellen, die das Nervensystem attackiert haben. Und wenn dann irgendwann so ein Axon durchtrennt wird, dann passiert das hier. Dann kommt es zu einem Zurückziehen dieses Axons und es gibt einen konischen, es gibt so einen runden Körper im Grunde genommen, also so einen kleinen Böppel. Und das passiert dann, wenn das Axon also durchtrennt ist. Und das passiert dann also auf vielfache Weise im Nervensystem und führt dann eben zu den neurologischen Einschränkungen. Und so kann man also so eine Erkrankung auch über die Jahre hinweg sichtbar machen, unter anderem eben mit dem MRT. Und was man hier sieht, ist ein MS-Patient am Anfang der Erkrankung, wo man hier im Kernspintomogramm verschiedene weiße Flecken sehen kann, also Zeichen der Entmarkung, Zeichen der Entzündung, kann man bestimmten Kernspinsequenzen sichtbar machen. Und was Sie hier unten sehen, das ist die Frage, wie viel Schaden ist da schon passiert. Sehen wir da viel Verlust von Hirngewebe auf gut Deutsch. So, und wenn jetzt die Erkrankung viele Jahre gegangen ist und nicht richtig therapiert worden ist, kann es eben dazu kommen, dass zum einen die weißen Flecken viel mehr werden. Man muss sagen, das ist eine etwas andere Darstellung, deshalb ist es nicht gut vergleichbar. Aber Sie sehen trotzdem, hier sind mehr Entzündungsbereiche. Und was man auch sehen kann, und hier sieht man es eigentlich recht eindrücklich, ist, dass das Hirngewebe auch weniger wird. Ja, das heißt also hier die Hirnhöhlen, ist quasi so durchs Hirn durchfotografiert mit dem Kernspin, um es mal so zu formulieren, sind hier viel weiter. Und Sie sehen auch, dass die Hirnwindungen hier etwas weiter sind. Ja, das heißt also, hier ist schon viel Nervengewebe untergegangen und es ist zu einer Schrumpfung des Gehirns und der Hirnsubstanz gekommen. Es gibt drei Säulen der Therapie, um die Erkrankung zu stabilisieren. Und das ist ganz klar, und deshalb möchte ich heute darüber sprechen, Erfolgsgeschichte der Neurologie, denn wir haben eine ganze Menge an Substanzen. In der Akutphase, wenn wir einen akuten Schub haben, wo es zu akuten neurologischen Einschränkungen kommt, gibt man Cortison, um das Immunsystem zu zügeln. Man kann auch Blutwäscheverfahren anwenden, um Eiweißstoffe und Entzündungsstoffe aus dem Körper herauszuwaschen mittels eines solchen Apparats. Das sieht ähnlich aus wie in einer Dialysepraxis. Und dann setzt man Immuntherapien ein in verschiedenen Formen, als Tabletten, als Kapseln, als Spritzen, als Infusionen, in verschiedenen Wirkstärken, mit verschiedenen Mechanismen. Da hat man eine ganze Menge an Substanzen mittlerweile zur Verfügung. Die dritte Säule ist die symptomatische und symptomorientierte Therapie, also Physiotherapie. Ganz, ganz wichtig, das, was wir eben gerade auch gehört haben, dass Training sehr, sehr wichtig ist, ist genau das gleiche bei chronischen Erkrankungen oder aber zum Beispiel auch Medikamente gegen Schmerzen oder gegen Muskelverkrampfungen, Spastik zum Beispiel. Und hier sehen Sie, dass die MS-Behandlung eine Erfolgsgeschichte ist. Mein Chef, der 35 Jahre Erfahrung in der Neurologie hat, berichtet immer, dass er, als er angefangen hat zu arbeiten, im Grunde genommen nur Immunmedikamente hatte aus der Gruppe der Immunsuppressiva, das heißt recht unspezifische Medikamente. Dann begann es aber in den 90er Jahren im Grunde genommen, dass die ersten MS-spezifischen Medikamente entwickelt wurden. Und Sie sehen, dass ab den 2000ern das Ganze nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen hat, sodass wir jetzt etwa 20 Substanzen zur Verfügung haben, die wir einsetzen können. Und das ist nicht am Ende. Ja, ich muss das irgendwie mal neu machen, weil dann kamen neue Sachen zusammen und die sind jetzt hier unten drunter gekommen und jetzt wird jetzt noch eine ganze Menge neue Substanzen und Substanzklassen kommen, die in Entwicklung sind und die nochmal dazu führen sollen, dass die Erkrankung nochmal besser stabilisiert werden kann. Was sind Therapieziele? Nun, ein erstes Ziel ist, dass Patienten nicht solche neurologischen Ausfälle erleben müssen. Das heißt, nicht solche akuten Schübe in Form beispielsweise einer solchen Sehnerventzündung, wie ich es Ihnen eingangs gezeigt habe. Und hier sehen Sie mal, was man erwarten kann durch eine moderne Immuntherapie. Eine Substanz, das ist eine Erfolgsgeschichte auch von Bochum, muss man sagen, sind die Fumarate. Das ist eine Substanz, die erstmalig von dem Vorgänger von Professor Gold, meinem Chef, angewendet worden ist bei Patienten, die eine Schuppenflechte hatten und auch eine Multiple Sklerose, die sogenannte Psoriasis und die Multiple Sklerose. Und da hat man gesehen, dass wenn die Patienten mit der Schuppenflechte mit derartigen Substanzen behandelt wurden, die die Schuppenflechte besser gemacht haben, auch die MS, die die Patienten gleichzeitig auch gehabt haben, besser geworden ist. Und daraufhin ist das entwickelt worden und das nehmen mittlerweile über 500.000 Menschen weltweit ein, diese Substanz. Und die ist eben sehr effektiv darin, Schübe zu reduzieren zum Beispiel und auch Behinderung zu reduzieren. Und hier sehen Sie mal eine klassische Zulassungsstudie. Und was Sie hier sehen können, ist, man schaut sich an, wie viele Patienten haben über einen gewissen Studienzeitpunkt oder Studienzeitraum ein Schubereignis. Hier sehen Sie die Gruppe, die mit dem Medikament behandelt worden sind. Hier die Patienten, die mit einer Scheintherapie, also einem Placebo behandelt wurden. Und das war etwa 50% weniger Schübe unter dieser Therapie. Und das, was man natürlich auch wissen möchte, ist es auch besser hinsichtlich der Verschlechterung, also der Behinderung. Und auch da ist es etwas besser, nicht ganz so deutlich, aber auch da sehen wir etwa 35% weniger Zunahme von Behinderung über die Zeit. Und das ist nur exemplarisch dafür, um Ihnen zu zeigen, was solche Substanzen heutzutage können. Wir haben mittlerweile noch effektivere Substanzen an der Hand, die auch ein anderes Nebenwirkungsspektrum haben, die aber sehr gut darin sind, Schübe zu reduzieren und eben auch teilweise Behinderung. Und hier sehen Sie das anhand der Schubrate bei verschiedenen Immuntherapien. Manche sind besser verträglich, liegen dann so im Bereich von 30%. Einige sind sehr, sehr effektiv, teilweise bis zu 70-80% Schubratenreduktion. Das ist also eine Säule der Behandlung oder ein Therapieziel, dass wir möchten, dass Patienten keine Schübe haben müssen, aufgrund derer sie zum Beispiel Cortison bekommen müssen, ins Krankenhaus müssen, für Studium, Beruf, Familie und so weiter ausfallen. Aber, das hatte ich gerade angesprochen, ein großes Problem ist eben dieser Übergang in die schleichende Verlaufsform, also die Progression. Und auch da sind solche Substanzen wirksam. Das ist auch nur exemplarisch eine Arbeit, wo ein bestimmtes MS-Medikament eingesetzt worden ist, das Glatiramer-Acetat. Das ist eine Substanz, die man unter die Bauchdecke spritzt. Eine der ersten Substanzen, die entwickelt worden sind, genauso wie die Interferone. Deshalb hat man sich das in dieser Arbeit angeschaut. Man hat eine ganz einfache Frage gestellt, wie viele von Patienten, die nicht behandelt werden, gegenüber wie viel von Patienten, die behandelt werden mit einer solchen Substanz, gehen über in so eine schleichende Erkrankungsform. Und da sehen Sie hier, die Patienten, die nicht behandelt werden, haben nach Jahren, also das sind Jahre hier, 9 Jahre, 10 Jahre, eine Wahrscheinlichkeit von etwa 50% in so eine schleichende Erkrankung überzugehen, wohingegen sich das unter dem Glatiramer-Acetat oder anderen Substanzen verzögert. Aber Sie sehen auch, die Effekte sind nicht riesig. Ja, das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ein erster Schritt. Aber trotzdem sind Neurologen viel, viel besser geworden zu behandeln, denn man muss ganz klar sagen, heutzutage bedeutet eine Multiple Sklerose eben deutlich geringeres Risiko für Langzeitbehinderung. Und das ist ein etwas unübersichtliches Slide, entschuldigen Sie das bitte, aber ich führe Sie einmal da durch. Hier hat man die Frage gestellt, was passiert, wie wahrscheinlich ist es, dass man nach einer bestimmten Zeit eine bestimmte Schwere von neurologischen Einschränkungen entwickelt. Wenn man im Jahr 1995 diagnostiziert wurde oder zum Beispiel 2017. Hier sehen Sie das Alter, also eine 20-jährige Patientin oder ein 20-jähriger Patient, der 1995 diagnostiziert wurde, hatte ein etwa 50-prozentiges Risiko, mit einem Alter von 27 Jahren eine bestimmte Erkrankungsschwere, nämlich ein EDSS von 3 zu entwickeln. Und hier sehen Sie den EDSS, der bedeutet, dass wir mäßige neurologische Einschränkungen haben. Das können zum Beispiel Reflexauffälligkeiten sein, eine Schwäche in einem Arm oder ähnliches, aber zum Beispiel noch keine Einschränkung des Laufens. Wenn jemand 2017 diagnostiziert wurde, dann ist diese Wahrscheinlichkeit heutzutage sehr lange quasi bei Null. Ja. Und das heißt also rechnerisch gesehen, wir wissen es natürlich nicht, weil wir noch nicht so weit hinausblicken können, aber rechnerisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit mit dem 60. Lebensjahr bei einem Drittel, dass so eine Behinderung erreicht wird. Das heißt also, das liegt an zwei Dingen. Zum einen an der guten Therapie, die man heutzutage hat, zum anderen aber auch, weil man deutlich früher die Erkrankung erkennt, diagnostiziert, zum Beispiel durch bessere Kernspinmöglichkeiten, durch frühere Untersuchungen mittels Nervenwasser und so weiter, dass man also auch früher Immuntherapien einsetzt. Wie können wir nun das Immunsystem verändern? Diese Substanzen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, die wirken an verschiedenen Orten. Und das ist hier einmal so beispielhaft im Cartoon gezeigt worden. Das heißt, hier sehen Sie beispielhaft einen Lymphknoten gezeigt. Viele von diesen Substanzen wirken auf Immunzellen, die in den Lymphknoten sitzen. Einiges wirken darauf, dass die Immunzellen nicht ins zentrale Nervensystem übergehen können. Und einige wenige, das sehen Sie hier, wirken direkt auf die Immunzellen, die direkt im zentralen Nervensystem sitzen. Zum Beispiel die sogenannten Mikroglia, die ich gerade gezeigt habe. Also das ist sicherlich ein Problem, etwas, was noch nicht so gut funktioniert. Und diese Zellen sind aber letzten Endes doch ein sehr, sehr wichtiger Baustein oder sehr, sehr wichtiger Ursache dafür, dass die Erkrankung vorangeht. Und das sehen wir auch mit ganz modernen Kernspinmethoden. Das da hier ist ein MRT von einem Patienten mit einer bestimmten Sequenz. Das ist eine Sequenz, die kann besonders gut Eisen darstellen. Und hier sehen Sie einmal herausfotografiert eine Läsion, also eine Entzündung. Sie sehen, es sieht ganz anders aus als die MRT-Bilder, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und hier ist es einmal größer gezeigt. Und was man hier sehen kann, ist, hier ist so ein schwarzer Ring drumherum. Das ist ein Ring, der wird von Eisen gebildet. Wir wissen mittlerweile sehr gut aus verschiedenen Arbeiten, unter anderem auch aus pathologischen Arbeiten, dass dieser Eisenring unter anderem von Fresszellen gebildet wird, die dann also Entzündungen vorantreiben und solche Herde größer machen können. Das heißt also, heutzutage ist das ein Therapieziel. Man möchte also erreichen, dass diese Fresszellen, die an solchen Entzündungsorten sitzen, in ihrer Aggressivität etwas heruntergefahren werden, etwas moduliert werden und dadurch weniger aggressiv sind. Und das kann man heutzutage machen durch eine Entdeckung, die schon einige Jahrzehnte zurückliegt, nämlich einen Signalweg, der heißt Butonstyrosinkinase. Das ist ein Signalweg, der aktiviert sowohl Immunzellen, die im Blut schwimmen, die aber auch in den Hirnhäuten sitzen, die sogenannten B-Zellen, aber eben auch die eben gerade angesprochenen Mikroglia, die Immunzellen, die im Nervensystem sitzen. Und das Schöne ist, dass man durch eine Hemmung dieses Signalwegs diese Zellen in ihrer Aktivierung dämpfen kann. Und da laufen gerade eine Menge Studien. Wir nehmen auch an einigen Studien dazu teil, um dann eben zu untersuchen, ob tatsächlich zum einen die Schubschwere reduziert wird, aber auch um gerade dieses Risiko reduziert wird, dass Patienten so eine schleichende Verschlechterung ihrer Erkrankung, also eine schleichende Behinderungszunahme entwickeln. Das andere, was sicherlich noch in den Sternen steht, was ich Ihnen auch nicht vorenthalten möchte, ist im Grunde genommen der heilige Gral der Behandlung der multiplen Sklerose, nämlich nicht nur Schaden abzuwenden, sondern auch reparativ zu arbeiten. Das heißt also, um wieder zurückzukommen zu dem Kabel hier, die abgeknabberte Ummantelung wieder herzustellen, also eine sogenannte Remyelinisierung zu unterstützen. Und dazu muss man wissen, das passiert spontan bei uns allen. Ja? Das heißt, wenn dann irgendwie mal eine Myelinscheide kaputt ist, dann wird sie auch wieder von den Zellen des Nervensystems, von sogenannten Oligodendrozyten, werden auch wieder Ummantelungen neu gebildet. Das funktioniert aber nicht so gut, wenn wir so eine deutliche Entzündung im Nervensystem haben. Und es gibt auch Bestrebungen, Substanzen einzusetzen, um diesen Prozess etwas zu unterstützen, zu verbessern. Und das könnte sicherlich noch einmal helfen, Nervenzellfunktion zu schützen. Ich möchte auch kurz darüber sprechen, was wir unter anderem in unserer Forschung machen. Wir beschäftigen uns viel auch mit der Entwicklung von Therapien in Tiermodellen oder aber auch in Zellkultursystemen. Heute möchte ich aber Ihnen einmal kurz Daten zeigen aus einem klinischen Projekt, wo wir versuchen zu verstehen, wie dieser Übergang in diese Progression vonstatten geht. Und was wir dafür machen, ist, dass wir verschiedene Marker nutzen, klinische Marker. Wir untersuchen die Patienten ganz genau. Wir untersuchen Kernspinmarker. Wir gucken uns aber auch bestimmte Immunzellen an und wir gucken uns auch Abbauprodukte von Nervenzellen im Blut zum Beispiel oder im Nervenwasser. Und das, was wir auch machen, ist, dass wir zusammen mit unseren Kollegen aus der Abteilung für Neuroimaging bei uns am St. Joseph Hospital mit Frau Schneider vor allem und Herrn Lukas bestimmte Sequenzen untersuchen, mit denen dieses Myelin, also die Nervenfaserummantelung, sichtbar gemacht werden kann. Und in Kombination mit diesen Tools versuchen wir zu verstehen, ob wir bestimmte Zellen identifizieren können, die uns genau zeigen, wann ein Patient vielleicht ein Risiko hat, in so einen schleichenden Verlauf überzugehen. Und einer von diesen Zellpopulationen sind Zellen, die eine aggressivere Ausrichtung haben. Das heißt, sie sind zellschädigend. Das sind bestimmte Immunzellen, die bei uns im Blut vorhanden sind. Und was Sie hier sehen können, hier sind gesunde Patienten oder gesunde Menschen als Kontrollen. Hier sind schubförmige Patienten. Diese Patienten, die haben eine progrediente Erkrankung. Und Sie sehen hier, dass einige von diesen Patienten eine Menge von diesen Zellfrequenzen soweit haben. Und wenn wir uns nun die Frage stellen, gibt es da auch eine Assoziation zum Beispiel zu klinischer Verschlechterung oder Ähnlichem, das ist tatsächlich so. Das heißt, wenn wir die Patienten fragen, waren sie denn in den letzten 2 Jahren stabil oder ist die Erkrankung schlechter geworden, dann sehen wir, die Patienten, die mehr von diesen Zellen haben, höhere Frequenzen haben, die sind tatsächlich auch die progredient waren gegenüber den stabilen. Kann man natürlich sagen, naja gut, das ist nur eine Befragung. Wir haben das aber auch bestätigt in einer Nachverfolgung nach einem Jahr. Und was aber auch sehr spannend ist, ist, dass wir auch mit bestimmten Kernspinanalysen sehen können, ob es zu einer stärkeren Hirnschrumpfung über die Zeit kommt, also Atrophie über die Zeit. Bei uns allen schrumpft das Gehirn. Es beginnt irgendwann im Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Und bei solchen Erkrankungen schrumpft es leider etwas schneller. Ja? Und das kann man also vergleichen gegenüber gesunden Kontrollen zum Beispiel und kann sich angucken, ob es bestimmte Muster gibt, die einem erklären, dass bestimmte Bereiche des Gehirns stärker schrumpfen als die anderen. Und das sehen Sie hier. Hier können Sie sehen, einmal nur an diesem Bild, das ist ein Gehirn, einmal quasi so durchfotografiert. Hier hinten sehen Sie das Stammhirn und das Kleinhirn, also hier. Und da sehen Sie, dass das ein bisschen grauer ist. Das bedeutet also, dass dieser Bereich mehr Hirnabbau hat als andere Bereiche. Und das ist sehr wichtig, weil wir haben gerade gelernt, dass gerade das Stammhirn und dann eben auch entsprechend das, was dahinter kommt, also das Rückenmark, sehr, sehr wichtig sind, um quasi die ganze Information weiterzuleiten. Mein Chef vergleicht das immer mit der R40. Wenn man auf der linken Spur in Wattenscheid ein Loch reinmacht, dann ist vollkommen klar, dass wir garantiert in Richtung Dortmund alles dicht haben, aber wahrscheinlich auch Richtung Essen. Und genauso wird es da hier entsprechend auch sein, wenn also hier eine deutliche Entzündung soweit ist. Ja? Und das ist etwas, was wir unter anderem mit unseren Forschungsmethoden untersuchen. Natürlich auch, um Therapieziele zu finden. Jetzt kommen wir abschließend noch einmal zurück zu diesem Bild. Und wer genau aufgepasst hat, wird erkennen, dass ich Ihnen das schon einmal gezeigt habe, nämlich das Bild hier. Das ist eine junge Patientin gewesen und da möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie das heutzutage abläuft, also eine moderne Behandlung im Jahr 2023. Das ist also eine junge Patientin, 23 Jahre alt, die hat als erstes klinisches Zeichen ihrer Erkrankung eine schwere Sehnerventzündung. Die Sehstärke auf dem rechten Auge lag bei weniger als 5%. Sie war quasi blind, muss man sagen, ja. Und hier sehen wir in dem Kernspin die Entzündung des rechten Sehnervs. Und was Sie auch sehen können, ist abgesehen davon ist gar nicht so viel da gewesen. Das heißt also, Sie sehen hier, ist ein entzündeter Herd an den Hirnhöhlen, an den Seitenventrikeln. Und hier, das ist ganz typisch, sieht man auch einen entzündeten Herd. Die haben eine ovale, so etwas längliche Form, wenn man das Ganze quasi so durchs Gehirn hindurch fotografiert. Es gibt auch den Begriff Hahnkammphänomen. Das heißt also, wenn mehrere von diesen Herden da sind, dann sieht es aus wie so ein Hahnkamm. Und ansonsten im Rückenmark sind überhaupt keine Entzündungen. Das heißt also, sie hat sehr wenig Entzündungsherde gehabt, aber man muss eben leider sagen, ein Entzündungsherd an einer Stelle, der natürlich extrem wichtig ist für die Sehfunktion. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir Patienten sehen, die haben 20 Herde und erst der 20. Herd macht einen klinischen Schub. Das heißt, vieles läuft unter dem Radar und zeigt auch, dass wir extrem viel an Arealen haben, die eigentlich nicht eloquent sind, so nennen wir das. Das heißt, 90% dessen, was wir da in unserem Gehirn mit uns tragen, brauchen wir nicht direkt für Funktion. Das heißt, da kann es tatsächlich sein, dass man entsprechend keine Ausfälle hat. So, diese Patientin hat dann letzten Endes, ist die Diagnose gestellt worden, parallel haben wir begonnen mit Cortison zu behandeln, da ist sie nicht besser geworden und dann hat sie im nächsten Schritt eine Blutwäschebehandlung bekommen, wo sich die Sehstärke deutlich verbessert hat, die lag dann bei 65%. Sie hat eine moderne Immuntherapie als Tablettentherapie bekommen, ist entlassen worden und danach hat sie 6 Wochen später eine Sehstärke gehabt, die war quasi normal, also bei 95%. Und das Ziel für diese junge Frau ist es, dass sie keine Schübe hat, dass sie keine Behinderungszunahme hat und dass wir auch im Kernspintomogramm nicht sehen. Das heißt, dass sie im Grunde genommen vollkommen stabil von ihrer Erkrankung bleibt. Das ist also das Ziel einer modernen MS-Behandlung im Jahr 2023 und das können wir heutzutage durchaus mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erreichen. Damit danke ich ganz herzlich hier dem ganzen Team. Das ist ein riesige Gruppe von Leuten, die letzten Endes auch bei solchen Forschungsarbeiten mitarbeiten. Natürlich den Kooperationspartnern, von denen viele auch hier Kollegen, Kolleginnen aus der Fakultät sind. Und mit diesem schönen Bild zum einen vom Audi Max, hier dem Bergbaumuseum und hier unserem St. Josef-Hospital im Stadtpark, danke ich Ihnen ganz herzlich für die Ihre Aufmerksamkeit.